Hallo und herzlich willkommen zu Zurück in deine Kraft, dein Podcast für einen bewussten und achtsamen Umgang mit Trauer und Verlust. Mein Name ist Vanessa Rippegarten, ich bin systemische Coach, Diplompädagogin und Mama von einem kleinen Sohn und meine Herzensvision ist es, dem Thema Trauer einen Raum zu geben und dir Wege aufzuzeigen, wie du deine Trauer fließen lassen und damit auch spüren kannst, dass du nicht alleine bist. Ich selbst habe 2015 meinen lieben Papa verloren und bin seitdem durch eine intensive und auch echt schmerzhafte Zeit gegangen, die mich aber im Endeffekt immer näher mit mir selbst verbunden hat. Ich möchte dich gerne an meiner Reise teilhaben lassen und dich durch meine Erfahrungen und Wege aus der Trauer heraus inspirieren und unterstützen, damit du auch wieder mehr Lebendigkeit, Leichtigkeit und Kraft in deinem Leben spüren kannst. Denn das ist möglich. Du musst nicht alleine dadurch. Lass uns den Weg einfach gemeinsam gehen. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder mit dabei bist. Und ich freue mich unglaublich, dass du den Weg zu meinem Podcast gefunden hast und ich dich durch eine schwere Zeit ein Stück weit begleiten darf. Und heute bin ich nicht alleine. Heute wartet wieder ein ganz wundervolles Interview auf dich. Ich hatte die große Ehre, die liebe Stella Reichmann zu interviewen. Und vielleicht kennst du Stella schon. Sie hat einen wunderschönen Instagram-Kanal, der lautet Kinder trauern bunter. Und hat ein gleichnamiges Buch auch rausgebracht, in dem es darum geht, wie Kinder den Tod verstehen, wie Kinder trauern, wo der Unterschied ist zu der Trauer von Erwachsenen und vor allen Dingen, wie man Kinder dabei unterstützen kann, über die Kunst, über die Kreativität ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen. Und Stella arbeitet da mit den Regenbogenfarben und gibt den Kindern dadurch eine ganz wunderbare Möglichkeit, ihren Gefühlen Raum zu geben. Und ja, viel mehr will ich gar nicht verraten. Es wartet auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Gespräch auf dich, was auf jeden Fall für jede Mama und jeden Papa eine absolute Bereicherung ist, egal ob ihr aktuell vielleicht gerade wirklich einen Trauerfall in der Familie habt oder auch wenn du Kinder hast, weil auch so beschäftigt einen natürlich die Frage, wie kann man Kindern den Tod erklären, wie kann man Kinder unterstützen, wenn dann jemand verstirbt. Früher oder später wird man wahrscheinlich mindestens mit dem Tod eines Haustieres vielleicht konfrontiert werden oder eben der Großeltern. Und das ist einfach super hilfreich zu wissen, wie man seine Kleinen da am besten an die Hand nehmen und unterstützen kann. Und ja, lass dich einfach einmal auf dieses ganz, ganz tolle Gespräch ein. Lehn dich zurück, mach sie gemütlich und lass es auf dich wirken. Und du findest alle Informationen zu Stella auch in den Shownotes. Schau da auf jeden Fall einmal rein. Sie hat ganz tolle Angebote. Und jetzt würde ich sagen, halte ich mich einfach mal zurück und lass Stella sprechen. Von daher, los geht's mit dem Interview mit Stella Reichmann. Ja, hallo, liebe Stella. Sehr schön, dass du heute mit bei uns im Podcast dabei bist und dich für dieses Interview bereit erklärt hast. Ich freue mich schon unglaublich auf alles, was du uns gleich erzählen wirst. Und ich habe gerade im Intro schon ein paar Worte zu dir gesagt, aber ich glaube, am besten kann man sich immer selbst vorstellen. Deswegen stell dich doch einmal vor, wer bist du, was machst du und vielleicht auch, wie bist du zu der Arbeit gekommen, die du aktuell machst?
Ja. Dankeschön, liebe Vanessa, dass ich bei dir sein darf und ein Interview geben kann und über die Trauerbearbeitung für Kinder sprechen kann. Also, ich bin Stella, ich bin 55 Jahre alt, bin fantasievoll, kreativ, tierlieb schon immer, mein ganzes Leben lang war immer kreativ. Und beruflich bin ich Erzieherin, was aber nicht mein Hintergrund der Kunst ausmacht, sondern Künstlerin ist meine Berufung. Und das beides, die Künstlerin und die Erzieherin, verbinde ich zusammen, um darin die Trauer für die Kinder besser verarbeiten zu können. Ich habe selber in meinem Leben ganz viele Trauerfälle gehabt, die ich verarbeiten musste. Meine Uroma, die meine engste Bezugsperson war, ist mit, als ich 2 Jahre alt war, gestorben. Meine Oma ist gestorben. Mein Onkel, eine Cousine ist gestorben, ich habe ein Kind verloren, mein Sternenkind. Ich habe meine Mama beim Sterben begleitet. Also du siehst, das geht bei mir wie so ein roter Faden durch mein Leben, die Trauer. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich verarbeite meine eigene Trauer immer in meinen Bildern, in meiner Kunst, in meiner Kreativität.
Spannend.
Und habe das dann damit zusammengebracht, dass ich eben gedacht habe, warum soll ich das nur für mich alleine tun? Ich kann auch anderen zeigen, wie man durch die Kreativität seiner Trauer be- oder verarbeiten kann.
Ja,
Und
super
das
spannend.
bot sich dann an, das für Kinder zu tun, weil ich beruflich schon über 30 Jahre mit Kindern arbeite und da ganz, ganz viel Erkenntnisse schon habe und Fähigkeiten, Fertigkeiten, mit den Eltern immer gut zusammenarbeite und das macht riesig Spaß, mit Eltern zu arbeiten. Und das ist halt so ein Gesamtpaket. Und deswegen habe ich halt das Buch aufgeschrieben, was du da oben siehst,
Ja.
Kinder trauern bunter. Und habe halt ganz viele Kreativitätssachen, die man in der Trauer, mit der Trauer machen kann. Aber nicht, um traurig zu sein, sondern um wieder glücklich zu sein.
Ja.
Und dafür habe ich mir die Regenbogenfarben ausgewählt. Das kam aus meinem Herzen heraus, dass unbedingt diese Regenbogenfarben zu mir wollten und mit mir arbeiten wollten. Ich habe vorher ganz viele andere Farben benutzt und genutzt. Aber die Regenbogenfarben ist das, was aus meinem Herzen kommt.
Ja, man, also für diejenigen, die das Video ja jetzt nicht sehen, im Hintergrund sieht man ja einige Bilder von dir und es ist auch diese Farben, die haben so eine Kraft und so eine Präsenz, ne, und strahlen einfach einen an. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das einfach auch ja von der Farbphilosophie dahinter, da kannst du ja vielleicht gleich auch nochmal was dazu erzählen, ganz, ganz stark mit Trauernden resoniert oder mit den trauernden Kindern viel macht, wenn sie einfach mit so ja, mit so präsenten und strahlenden Farben ihre Gefühle dann zum Ausdruck bringen können.
Genau. Jede
Ja.
Farbe hat halt ihre eigene Kraft, ihre eigene Stärke, aber man darf sich da nicht immer nur dran festhalten, zu sagen, Rot ist die Liebe und Blau ist die Treue oder sowas. Für jeden hat diese Farbe auch eine andere Kraft, eine andere
Ja,
Stärke.
okay.
Diese Stärke, die kann ich mir bewusst machen und dann einfach in mein Leben integrieren. Zum Beispiel, wenn ich denke, ich brauche Liebe, ich brauche Kraft, ich brauche Stärke, dann nehme ich halt Rot. Und versuche das Rot in mein Leben zu integrieren. Oder ich will Freude und Sonne und Leichtigkeit, dann integriere ich das Gelb in mein Leben. Und das kann ich ja auf verschiedene Arten machen. Ich muss das ja nicht nur malen, ich kann auch gelbe Gardinen aufhängen,
Ja, okay.
rote Vasen hinstellen oder so. Und ich muss ja nicht immer alles neu kaufen und ich kann mir das halt selber in den Farben umgestalten, wie ich das
Ja. Ah, spannend. Okay, also das heißt, ich kann wirklich, wenn ich die Bedeutung der Farben kenne, kann ich gucken, was brauche ich gerade, was würde mir gerade gut tun und wie kann ich mich mehr mit dieser Farbe umgeben?
Das hilft schon, aus dem Alltagstrott rauszukommen. Und das ist ja das, was gerade wichtig ist. Wenn ich traurig bin, dann bin ich ja tief traurig und bin in so einem tiefen Loch drin und muss da erstmal wieder rauskrabbeln. Aber wenn ich nicht irgendeinen Anreiz habe, um irgendwas zu tun, dann komme ich da schwer raus. Durch das Tun habe ich die Fähigkeit, wieder herauszukommen.
Ja, in die Umsetzung dazu kommen, ne? Ja, sehr spannend. Ja, lass uns da gleich auf jeden Fall mal drauf eingehen, weil mir da gerade auch so, irgendwie denke ich so, man verbindet mit der Trauer so oft die Farbe Schwarz, oder es ist ja auch in unserer Gesellschaft noch meistens so, dass eben Schwarz getragen wird, bei Trauerfeiern. Früher trug ja die Witwe eine ganze Zeit lang immer nur schwarze Kleidung und wahrscheinlich ist es dann ja, überhaupt nicht förderlich, oder? Also es ist wahrscheinlich eher, dass es die Trauer intensiviert, wenn ich mich zum Beispiel nur mit Schwarz umgebe.
Richtig, das macht es ja noch dunkler, noch
Ja.
trüber, wie Novemberwetter. Wenn das
Ja.
alles so dunkel und trüb ist und kein Licht da ist wirklich, dann fühlt der Mensch sich extrem schlecht und traurig und hat antriebslos. Aber wenn ich extra Farben in meine Trauer integriere, ist das viel, viel
Ja.
besser für meine Seele, für meine Empfindung. Aber das muss jeder halt selbst entscheiden. Für den einen ist die Trauer halt schwarz und für den anderen ist er halt regenbogenbunt. Und in
Ja.
der Trauer kann jeder das machen, was ihm am liebsten ist.
Ja,
Und
das stimmt.
manche Menschen, die sich mit ihrem Tod schon vorher auseinandergesetzt haben, die möchten auch extra, dass zum Beispiel bei ihrer Beerdigung nicht schwarz getragen wird, dass die Menschen farbig und freundlich angezogen kommen.
Ja, genau, absolut, ja. Ja, ich finde das nur gerade so spannend, weil ich habe das in einem ganz anderen Zusammenhang gelesen. Letztes Jahr in meiner Schwangerschaft habe ich irgendwo gelesen, dass wenn man viel schwarze Kleidung trägt, dass das nicht Also, dass das für die Stimmung des Babys nicht so gut ist. Also, dass sich das auf das Baby überträgt und man nicht so unbedingt so dunkle Kleidung tragen sollte. Und das finde ich jetzt in dem Zusammenhang auch so spannend, weil da fängt es ja schon an, ne? Was ziehe ich täglich an und was für Gefühle rufe ich oder was für Gefühle intensiviere ich dadurch vielleicht? Oder welche anderen Gefühle kann ich dadurch hervorrufen, dass ich einfach andere Kleidung auswähle, andere Farben in mein Umfeld bringe?
Genau, da hast du vollkommen recht. Wenn ich mich schön anziehe, dann fühle ich mich gleich anders, als wenn ich bloß mit einem Schlabberpulli oder einer Jogginghose zu Hause rumlaufe.
Ja.
Wenn ich hübsch angezogen bin, dann fühle ich mich gleich besser, dann bin ich gleich einen Zentimeter größer.
Ja, absolut, ja.
Deswegen ist mir den Farben auch wichtig, was ich anziehe.
Also, ja, total spannend. Okay, aber bevor wir weiter in die Farben eintauchen, einmal vielleicht nochmal den Schritt zurück. Du hattest erzählt, dass du verschiedenste Trauererfahrungen selbst in deinem Leben gemacht hast und deine wichtigste Bezugsperson, deine Uroma, ne, mit 2 Jahren verstorben, also als du 2 Jahre alt warst, verstorben ist. Und soweit ich gelesen habe, deine Mutter, als du bereits im Erwachsenenalter warst, oder?
Ja.
Das heißt, du hast ja Trauer sowohl als Kind als auch als erwachsene Frau kennengelernt. Wenn du so selber an deine eigenen Erfahrungen da zurückdenkst, hast du da die Trauer unterschiedlich wahrgenommen und was war der Unterschied zu deiner Trauer im Kindesalter und zu deiner Trauer im Erwachsenenalter?
Ich muss sagen, an die Trauer im Kindesalter erinnere ich mich gar nicht mehr so richtig wirklich.
Mhm. War zu früh, ne?
Und mir bloß jetzt als Erwachsener, wenn ich zurückdenke, denke ich daran, dass ich da mächtig traurig gewesen sein muss. Mhm. Da kann ich aber gleich auf mein Buch zurückverweisen, weil da habe ich ein Interview drin von Angela Hülscher.
Yeah.
Die erinnert sich wirklich, wirklich bildlich und gefühlsmäßig daran, wie das sich als Kind angefühlt hat. Sie hat ihren Bruder verloren und konnte mir das richtig, wirklich im Interview erzählen, wie sich das als Kind angefühlt hat, ihren Bruder zu verlieren, die Trauer. Sie hat das überhaupt nicht verstanden. Das war nicht greifbar. Was ist Tod? Was ist Trauer? Warum kommt ihr Bruder nicht zurück? Warum weinen alle? Wo ist der jetzt? Wenn die Oma mit ihr auf dem Friedhof war und hat gesagt, dein Bruder liegt hier, hat sie geguckt, wo denn? Na, der ist jetzt im Himmel, aber ich sehe ihn im Himmel auch nicht. Wo ist der?
Ja.
Das ist halt der Unterschied zwischen Kind und Erwachsenen. Ein Kind mit 10 bis 12 Jahren versteht das erst wirklich, was Tod bedeutet. Vorher haben die noch ganz viele verschiedene Vorstellungen vom Tod.
Ja, und vielleicht können wir da noch ein bisschen konkreter drauf eingehen. Wenn ich ein Kind habe, was jetzt unter 10 Jahren ist und für dieses ganze Thema Tod sehr abstrakt und nicht greifbar ist, was dann aber trotzdem mit dem Tod von einem lieben Menschen konfrontiert wird, wie kann ich ein Kind in dieser Zeit bestmöglich unterstützen? Oder wie kann ich, bevor ich anfange mit dem Unterstützen, wie kann ich überhaupt erklärbar machen, was da jetzt passiert ist?
Du kannst dem Kind sagen, zum Beispiel sagen wir mal, der Opa ist gestorben und du erklärst dem Kind, dass der Opa halt nicht mehr da ist, der wird auch nicht wiederkommen, das Herz hat aufgehört zu schlagen, der Körper ist halt nicht mehr ganz zu machen, er ist zerstört, aber die Seele des Menschen, die ist immer noch da, ja, die lebt in unserem Herzen weiter. Und der Opa ist halt im Herzen da, aber der Körper halt nicht mehr.
Ja.
Der Opa, der wird beerdigt auf dem Friedhof, aber man darf halt nicht sagen, der Opa schläft, ist eingeschlafen oder irgend sowas. Das macht ganz, ganz große Probleme beim Schlafen, beim Einschlafen. Die Kinder haben dann Angst, einzuschlafen, weil sie dann auch vielleicht nicht mehr wach werden.
Ja, okay. Muss man aufpassen von der Sprache alleine her, ne? Welche Worte man verwendet.
Früher hat man das mal ganz schnell gesagt, die Oma ist eingeschlafen, ganz lieb.
Ja.
Im Schlafen. Ja. Und dann will das Kind nicht mehr schlafen.
Okay, ja klar. Ja, okay. Und du hattest gerade auch gesagt, dass in dem Interview, ne, liegt jetzt hier auf dem Friedhof oder ist jetzt im Himmel, auch das schwer verständlich ist für ein Kind. Wie kann man, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Kind oder sollte man mit dem Kind zum Friedhof gehen und dann, wie kann man dann erklären, was der Friedhof ist? Oder sollte man das Kind da überhaupt nicht mit hinnehmen?
Doch. Die Kinder sollten einbezogen werden, 100%. Das ist sonst eine große eine große Luftblase um das Kind rundherum. Das weiß, alle sind traurig, aber ich kann nicht dran teilhaben. Ich weiß nicht warum. Ich werde nicht einbezogen. Auf jeden Fall kann das Kind mit dabei sein. Das Kind kann auch mit bei der Beerdigung dabei sein.
Ja.
Oder halt vielleicht nur ein bisschen. Das ist gut, wenn man das Kind fragt, möchtest du bei der Beerdigung dabei sein? Das sagt ja, dass man dann noch jemanden hat, der sich um das Kind kümmert, wenn es dann das doch nicht aushalten kann, wenn es dann doch raus möchte.
Ja, okay.
Dass dann
Ja,
nicht Mama oder der Papa mit rausgehen muss, sondern eine entfernte Person, ein Babysitter oder wen auch immer man dafür nehmen könnte.
Und
das Kind soll auch mit zum Friedhof gehen, das kann Blümchen hinbringen, das kann was Schönes basteln, das kann dem Menschen im Friedhof was vorsingen, das hört, die Seele ist ja doch noch irgendwo und die hört das dann auch. An die Verbindung weiterhin halten zu den Menschen.
Ja, total schön. Und ich kriege öfters mal so die Rückmeldung, dass die Angst davor da ist, dass das Kind einen weinen sieht oder dass das Kind mitbekommt, dass die Mama oder der Papa traurig ist. Wie denkst du darüber? Wie können Eltern ihrem Kind ihre aktuelle Gefühlslage näher bringen und erklären?
Das ist ganz wichtig, dass die Eltern vor ihrem Kind und mit ihrem Kind weinen können. Weil das Kind, das fühlt sich sonst auch wieder ausgeschlossen. Das spürt ja innen drin, mit der Mama ist irgendwas. Die ist nicht glücklich, die ist nicht fröhlich, die ist traurig. Auch wenn sie ihre Tränen nicht zeigt, ist sie trotzdem traurig und das Kind merkt das. Das heißt, dass wenn die Mutter vor dem Kind weint und sagt, komm mal her, ich bin so traurig, weil der Opa gestorben ist. Dein Opa einfach. Und vielleicht weint das Kind ja mit ihr oder das Kind tröstet die Mama oder. Aber das Kind weiß, warum ist die Mama traurig und denkt nicht, es hat selber irgendwas Blödes gemacht, warum die Mama jetzt traurig ist. Das Einbeziehen ist ganz wichtig.
Ich finde das auch.
Guten Sachen wie der schlechten Sachen.
Ja, ich finde das auch so wichtig für die Kinder, einfach auch von Kind an eine gesunde Beziehung zum Tod und zur Trauer zu entwickeln. Ne? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wir so lange davon ferngehalten werden, dass es uns dann, wenn es uns im Erwachsenenalter dann irgendwann passiert, weil dann ein Elternteil stirbt oder so, dass das für uns so eine neue Situation sind, die wir noch nie wirklich miterlebt haben, dass zu der ganzen Trauer, die sowieso damit verbunden ist, einfach diese unfassbare Überforderung dazu kommt, weil man mit so einer Situation noch nie in seinem Leben vorher konfrontiert wurde. Und ich glaube, es ist da ganz wichtig, dass Kinder schon lernen, dass der Tod genauso wie die Geburt zum Leben dazugehört und dass es irgendwo ein natürlicher Kreislauf ist und nichts Böses in dem Sinne.
Richtig. Das Leben hat einen Anfang und das Leben hat ein Ende. Das ist normal und das soll auch sicherlich so sein, sonst wäre die Erde schon längst tot, weil alle Menschen alles Essen, was hier gewesen wäre, auch gegessen hätten.
Ja, stimmt,
ja, ganz, ganz klar. Das kann man dem Kind auch so sagen. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Die Menschen werden geboren und die Menschen sterben wieder. Ja. Und die Seele, die ist trotzdem noch da. Wenn man möchte, kann man ja auch sagen, die wird dann irgendwann wiedergeboren.
Ja, genau. Was ist da deine Empfehlung? Wie können Eltern das dem Kind greifbarer machen? Also, ne, dass die Seele noch da ist und dass man nach wie vor eine Verbindung zu der Person erleben kann. Für ein Kind ist es ja erstmal, es ist nichts Sichtbares. Es kann den Opa nicht mehr fühlen, nicht mehr riechen, nicht mehr umarmen. Wie kann ich das Kind unterstützen, dass es trotzdem diese Verbindung wieder aufbauen und spüren kann?
Also wie man das wirklich verdeutlichen kann, wie die Seele, wo die Seele ist und wie ich mit ihr kommunizieren kann, das in jeder Religion ja anders ist. Kann ein Hindu zum Beispiel mit einem Christen nicht verglichen werden oder so. Das muss man halt aus der Religion heraus ein bisschen erzählen. Nicht jeder glaubt auch an eine Wiedergeburt oder so. Man kann ja aber sagen, die Seele des Menschen ist im Himmel oder irgendwie dem Kind das erklären, aber die Seele kann uns trotzdem noch hören. Der Himmel ist um uns drumherum, der ist überall um die ganze Welt rundherum, der ist nicht losgelöst davon. Wo ist der Himmel? Das ist wieder so eine Frage. Es gibt ja einen Himmel. Und das gibt den Himmel bei Gott oder so. Das gibt im Deutschen leider keinen Vergleich, wo man das mit anderen Worten ausdrücken kann.
Stimmt. Ja, Also im Endeffekt geht es
Aber ich
dann bei.
würde noch drauf
Ja.
eingehen, nochmal, wie kann ich mit Kindern das überarbeiten? Bücher. Bücher sind auch eine große, große, wichtige Sache, die eingesetzt werden sollten. Bücher für Kinder. Ich lese ja auch öfter mal samstags die Bücher, irgendwelche Bücher vor oder irgendwas.
Ja.
Und ich habe auch schon mal die schwere Tasche vorgelesen, wo es um die Bearbeitung oder um das Loslassen der Gefühle geht. Es gibt ganz viele schöne Kinderbücher, auch die sich mit Tod und Trauer und
Ja.
Gefühlen mit dem Leben danach beschäftigen.
Ah, okay, spannend.
Zum Beispiel auch, es gibt auch die besten Beerdigungen der Welt. Also ich könnte ja tausend Bücher sagen.
Echt? Okay, das ist ja super. Ja, gerne. Also da packe ich gerne auch ein paar in die Shownotes rein, dass dann Eltern, die vielleicht gerade in der Situation sind, da auch ein Pack anhaben und da Empfehlungen bestimmt ganz gerne annehmen und da einfach die Bücher dann zur Hand nehmen, um ihre Kinder zu unterstützen. Weil ich glaube, was ja auch ein ganz großes Problem ist bei der Trauer von Kindern, ist ja, dass dann meistens die Eltern auch trauern. Also es ist ja meistens jemand gestorben, um den die Eltern dann ebenfalls
Das ist
sehr
eben
stark trauern, ne?
das
Ja.
Schwierigkeiten. Deswegen verstecken die Eltern ihre Trauer meistens. Aber wenn die Kinder einbezogen werden, das ist viel einfacher, weil die Eltern brauchen sich nicht verstecken. Und die Kinder, die haben manchmal ganz andere Ideen, was man noch tun könnte. Aber wenn man sie nicht fragt, dann kommen die Eltern auch nicht auf so eine Idee. Da
Ja,
festigen sie manchmal.
ja, also ruhig,
Sie
genau, da
vertun
ins
die
Gespräch
Chance, indem sie
gehen.
nicht fragen.
Ja, okay. Ja, also wirklich über den Tod sprechen, über die Trauer sprechen und auch ins Gespräch gehen. Ne, was brauchst du gerade? Was würde dir gerade gut tun? Und genauso wahrscheinlich aber auch von sich erzählen, was man gerade braucht oder warum man sich vielleicht in bestimmten Situationen jetzt anders verhält, als man sich früher verhalten hat, dass das Kind einfach ein bisschen auf diese Trauerreise mitgenommen wird, wenn ich dich so richtig
Das
verstehe, oder?
ist richtig, aber man darf es dem Kind halt nicht aufdrücken. Man muss halt gucken, wann möchte das Kind drüber sprechen. Nicht
Ja, okay.
jetzt, wenn ich jetzt weinend irgendwo stehe und das Kind spielt da gerade, dann muss man nicht sagen zum Kind, du, ich weine jetzt gerade, weil.
Ah, okay. Ja.
Sondern man muss man halt warten, wenn das Kind guckt und fragt, Mama, warum weinst du? Dann kann man es sagen. Wenn es halt nicht fragt, dann braucht man das ja nicht sagen.
Ja.
Man muss ein bisschen feinfühlig rangehen, aber ich denke mal, das machen die Eltern bestimmt.
Ja. Ja, ich habe zum Beispiel eine Situation im Kopf, da ist die Mama gestorben und hat drei Kinder zurückgelassen, die alle im Jugendalter waren. Und der Vater war damit völlig überfordert. Also nicht nur damit, jetzt alleine Papa zu sein, sondern eben völlig überwältigt von dem plötzlichen Tod seiner Frau und der damit verbundenen Trauer. Und jetzt im Nachhinein, also es liegt 20 Jahre zurück und im Nachhinein, war es auch so, dass er wirklich so 2, 3 Jahre kaum als Papa präsent sein konnte, weil er so eingehüllt war von seiner eigenen Trauer. Und ich denke, das ist ja oft so. Also wenn ein Partner stirbt oder ein Kind stirbt und noch ein weiteres oder mehrere Kinder da bleiben, dann ist es ja so ein unfassbar einschneidendes Erlebnis. Und trotzdem haben wir irgendwo diesen Druck, funktionieren zu müssen, weil da noch ein anderes Kind ist. Wie kann
Ja.
ich da, wenn ich zum Beispiel, wenn ich jetzt als Mama merke, mein Partner ist gestorben und ich bin überwältigt von der Trauer, wie kann ich sowohl mir und meiner Trauer Raum geben, als auch noch eine gute Mama für mein Kind sein? Oder ist der Anspruch gerade viel zu hoch und ich sollte mir Hilfe von außen holen?
Der Anspruch ist tatsächlich viel, viel zu hoch. Man kann nicht alles alleine schaffen. Man muss sich unbedingt Hilfe von außen suchen. Das kann irgendwelche Therapien sein, das können aber Trauergruppen sein. Es gibt in manchen Städten auch direkt Trauergruppen für Kinder, Trauergruppen für Erwachsene, für Jugendliche, alles mögliche.
Ja,
Es gibt
ja.
verschiedene Sachen, die man tun kann. Aber
Ja.
man muss halt irgendwas tun und nicht alleine versuchen, alleine gegen Windmühlen zu kämpfen. Da kommt man nämlich überhaupt nicht voran. Das ist
Ja.
schrecklich, alleine das tun zu wollen.
Ja,
Wird
ja.
den Kindern nicht gerecht, das wird dem Vater nicht gerecht.
Ja.
Der schafft das gar nicht alles, alles alleine auf seine eigenen Schultern zu tragen. Er muss sich, oder die Menschen müssen sich Hilfe suchen.
Ja, das denke
Aber
ich.
das Zulassen der Hilfe ist manchmal auch nicht so einfach.
Und Du hast da ja für dich oder für deine Arbeit mit trauernden Kindern einen ganz wunderschönen Zugang über die Kunst, die Kreativität und das Malen gefunden. Vielleicht, wenn wir da mal so ein bisschen drauf kommen. Inwiefern hilft Kindern das Malen dabei, ihrer Trauer Ausdruck zu verleihen?
Die Kinder sind nicht so verkopft wie wir Erwachsenen. Die haben Zugang zu ihren inneren Gefühlen und drücken die auch aus, ohne dass die drüber nachdenken müssen. Wenn Erwachsene ein Bild malen, dann setzen sie sich manchmal erst hin und überlegen, wie soll mein Bild aussehen? Wie strukturiere ich das? Welche Farben nehme ich dafür? Welche Technik benutze ich? Und sowas alles. Und die Kinder, die nehmen einfach irgendeinen Stift und fangen erstmal an und malen. Und malen und basteln, machen neu, zerreißen, machen wieder anders. Und zum Schluss sind sie selber überrascht, was da rauskommt. Weißt du? Und dadurch lassen sie ihre Gefühle einfach raus. Die legen die in den Pinsel, in die Schere, in alles, was sie benutzen, rein, ihre Gefühle. Und dann auf dem Bild, was sie geschaffen haben, können sie dann sagen, wenn die Mutter oder der Vater mit dem Kind dann erzählen, können sie eben erzählen, guck mal, hier habe ich das gemalt. Oder warum ist denn da, warum lächelt denn die Person? Oder warum ist sie denn traurig? Warum ist der Luftballon rot? Und warum ist das Gras schwarz? Oder irgendwie so. Dann kann man das Bild erklären. Deswegen ist es bei Kindern so schön, dass sie ihre Gefühle ausdrücken.
Ja,
Und die
und
Mama,
wie?
die hat ja zu Hause vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit dazu, dem Kind das so zu ermöglichen. Deswegen ist es schön, wenn die das auch woanders tun können. Und der anderen Person, die sie begleitet, vertrauen die manchmal verschiedene Sachen an, die sie der Mama nie im Leben sagen würden, weil sie denken, die Mama wird dann traurig.
Genau.
Eine außenstehende Person, der könnte sagen, ich bin ganz schön traurig,
Ja.
wenn die Mama immer weint. Und ich würde ihr am liebsten helfen, aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Ja.
Das würden sie der Mama nicht sagen. Und die andere Person, die Therapeutin oder die Künstlerin, die kann dem Kind dann Tipps geben und mit dem Kind er gemeinsam erarbeiten. Wie
Ja.
kannst du denn der Mama helfen? Oder ist das deine Aufgabe, der Mama zu helfen? Oder was
Das
ist
ist,
besser?
glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das erlebe ich auch immer wieder, dass Kinder so überfordert sind mit der Situation und auch so unter Druck, ein Druck, den gar keiner bewusst machen möchte, aber einfach, weil sie selber so eine Angst davor haben, dann ihrer Mama oder ihrem Papa oder wem auch immer quasi noch trauriger zu machen, weil indem sie sagen, dass sie selber traurig sind und deswegen sich selbst zurücknehmen und zurückhalten und versuchen, einfach alles recht zu machen und so gut wie gar nicht aufzufallen, damit die Eltern nicht da noch mehr Sorgen jetzt mit haben, als sie sowieso schon haben, ne?
Richtig.
Ja, das ist super gut, dass du es auch nochmal sagst. Und das ist natürlich, wenn es da eine andere Vertrauensperson gibt, wo das Kind das adressieren kann, dann hat das Kind dadurch die Möglichkeit, dem Ganzen auch einfach nochmal viel mehr Raum zu geben, als immer im eigenen Familienkreis.
Was eigentlich auch noch wichtig ist, wenn das Kind in irgendeiner Gruppe halt künstlerisch tätig sein kann, dann hat es auch andere Kinder und merkt, es geht nicht nur ihm alleine so. Die anderen Kinder sind auch traurig, weil sie irgendjemanden verloren haben. Und können sie mal fragen, warum bist denn du traurig? Und warum bist denn du traurig? Ja, ich habe meine Schwester verloren und mein Opa ist gestorben oder irgendwas. Dann verstehen die das und können das besser für sich selber einordnen.
Stimmt. Ja. Im Endeffekt ja das, was auch Erwachsenen gut tut, ne? Wenn man sagt, geh in eine Trauergruppe oder ähnliches rein, sich mit anderen Menschen auszutauschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben.
Ja, richtig, wir sind soziale Wesen und da sind auch die Kinder nicht ausgeklammert.
Ja. Und wie legt man denn am besten los mit so einer kreativen Trauerarbeit mit Kindern? Also wenn die jetzt in einer Gruppe sind und da wird gemalt, dann kriegen die einfach einen Pinsel und Farben in die Hand und man sagt, hier ist ein weißes Blatt Papier, leg los, oder die kriegen
Nee.
eine Anleitung an die Hand, oder wie bringt man die Kinder dazu, ihre
Nein.
Gefühle aufs Papier zu bringen?
Einfach musst du ja erstmal eine Gemeinschaft schaffen. Das bringt ja gar nichts, wenn ich jedem irgendwas in die Hand drücke, dann ist jeder für sich alleine. Du machst zum Beispiel eine Runde und sprichst dann drüber. Wenn sich die Runde schon kennt, kann man ja drüber sprechen. Wie war denn deine letzte Zeit? Was möchtest du gern? Und wenn die Gruppe sich noch gar nicht kennt, dann kann man halt irgendein Spiel machen, wo die Gruppe sich kennenlernt. Und wenn die Kinder sprechen möchten und sagen möchten, wen sie denn verloren haben, dann können sie das tun. Aber wenn sie es nicht sagen möchten, dann müssen sie es auch nicht sagen. gut ist, wenn man dann auch irgendein Objekt hat, was die Kinder berühren können, anfassen können. Das Haptische ist halt auch mal wichtig. Und dann kann man die Kinder fragen, was möchten wir denn heute machen? Die können wählen aus verschiedenen Möglichkeiten. Oder wenn man viel Platz hat, kann man auch verschiedene Tische mal machen, wo die Kinder verschiedene Sachen ausprobieren können. Der eine will halt heute mit Aquarell malen, der andere möchte mit Acryl malen, der dritte möchte was zerreißen und aufkleben. Es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man machen kann.
Ja.
Und Meditationen sind auch gut mit den Kindern, wo sie eine Fantasiereise machen.
Ja.
Natürlich auch irgendwie dem Kind Kraft geben soll. Das ist ganz wichtig, nicht halt irgendeine, sondern eine, wo die Kinder gestärkt draus vorgehen und positiv denken.
Ja.
Atemübungen sind auch ganz gut, die man in solchen Gruppen machen kann. Da habe ich nachher für dich noch eine Atemübung, die wir noch teilen können, genau.
Das klingt gut, ja. Das also heißt, so eine Gruppe, die wächst auch. Ja. Ja, das heißt, so eine Gruppe, die wächst auch, ne? Also es ist, wenn so ein Kind in so eine Gruppe kommt, dann geht es erstmal darum, Vertrauen zu fassen, die anderen kennenzulernen, zu erkennen, es gibt auch andere, die so eine Erfahrung gemacht haben, wo jetzt irgendwer nicht mehr da ist, der vorher im Leben da war, und sich dann langsam an die Kunst ranzutasten.
Ja, die Kunst soll ja nicht um der Kunst willen passieren. Die Kunst ist ja hier für die Kinder so ein Vehikel, die zum Ausdruck der Gefühle helfen soll. Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Es ist ja nicht, dass die Kinder Kunst schaffen. Sinn ist, dass die Kinder in ihrer Trauer unterstützt werden und Ausdruck verleihen können, schöne Sachen gestalten können. Ja. Zum Beispiel eine Erinnerungskiste, wo sie alle ihre Schätze reintun können, oder einen schönen Stern, den sie nachher auf den Friedhof bringen können oder irgendwas.
Ja, total schön. Und du sagtest ja, du arbeitest da hauptsächlich, oder ich glaube, eigentlich nur mit den Regenbogenfarben, dass das aus deinem Herzen rausgekommen ist, dass das die Farben sind, die da in der Arbeit den wertvollsten Inhalt irgendwie liefern können. Magst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen? Wir haben eben schon mal kurz darüber gesprochen, was Farben mit uns machen. Vielleicht so einmal ganz kurz und prägnant die einzelnen Farben genannt, und was sind so die Schlagwörter, die wir damit verbinden können? Oder ist das wirklich so persönlich, dass jeder wirklich komplett was anderes in die Farben reininterpretiert?
Nö, das ist natürlich, kann man das ein bisschen umändern. Ich habe hier in meinem Buch auch extra drin, vorne bei den Regenbogenfarben, habe ich für die Eltern aufgeschrieben, was die alle bedeuten. Kann ich dir mal vorlesen? Alles kann ich nicht auswendig. So. Das erzähle ich euch nämlich nachher Quatsch.
Genau. Ja.
Hier auf der Seite stehen die ganzen Farben, muss ich mal sagen, in meinem Buch. Und da ist ein Regenbogen. So. Also. Rot, wie gesagt, ist Wärme, Leidenschaft, Feuer, Liebe, Blut, Macht, Glück, Wohlstand, hat aber auch schlechte Sachen, wie zum Beispiel Aggressivität, Gefahr, Wut oder Zerstörung. Orange wird meistens verknüpft mit jugendlich, freundlich, attraktiv, warm, stimulierend, appetitanregend. Mhm. Also mach deine Küche nicht mit Orange, sonst
sind wir am Essen.
Vitalität, Lebensfreude, Optimismus, aber manchmal auch kindisch, unseriös, künstlich oder billig.
Okay.
Gelb bedeutet oft Sommer, Sonne, hell, heiter, freundlich, optimistisch, offen, liberal, kommunikativ, Energie, Intelligenz, aber auch Schande, Egoismus, Gier oder Neid.
Okay.
Das mit dem Neid, Geld, wie Neid, das kennen wir ja, glaube ich, aus
Online. Ja, stimmt.
Grün ist wieder die Hoffnung, das Gleichgewicht, der Frühling, die Natur, das Leben, das Glück, Wachstum, Harmonie, Gesundheit, Regeneration, ruhig, entspannend, erholsam, heilend, kann aber auch Gift, Eifersucht und Unreife bedeuten. Blau ist meistens beruhigend, ist ein Symbol für Himmel, Wasser, die Ferne, Innovation, Technik, Frieden, Harmonie, Zuverlässigkeit, Loyalität und Spiritualität, aber auch Kälte oder Distanz können damit verbunden sein. Indigo ist Intuition, Erweiterung des Bewusstseins, ganzheitliches Denken, Vorstellungskraft, Mystik, Fantasie, Zuversicht und Wahrheit. Violett, die letzte Farbe, bedeutet Reichtum, Luxus, Leidenschaft, Fantasie, Magie, mystisch, Geheimnis, aber auch Unruhe, Zwiespältigkeit, Exzentrik oder Künstlichkeit. Du siehst, das waren ganz, ganz viele Sachen,
ja,
die hätte ich mir gar nicht alle auswendig
merken können.
Genau.
Ja, und hat alles auch immer zwei Seiten, so, ne?
Das ist richtig.
Und da könnte ich mir auch vorstellen, weil du ja auch am Anfang gesagt hast, dass jeder die Farben nochmal individuell versteht und interpretiert, dass vielleicht bei dem einen auch eine Farbe, wie jetzt zum Beispiel Rot, bei dem einen das eine ganz wärmende, wohltuende Wirkung hat und der andere damit aber eher dann Gefahr oder Wut verbindet, oder?
Richtig, das stimmt.
Das heißt, die Kinder, wenn sie dann in der Gruppe tätig sind, die Kinder greifen zu den Farben, die sie intuitiv ansprechen und mit denen sie dann dem ganzen Ausdruck verleihen möchten.
Genau. Die Kinder, die müssen sich da auch nicht irgendwie an Regeln halten. Die machen das so, wie sie möchten. Wenn sie was gezeigt haben möchten, dann kommen sie und fragen, zeigst du mir mal, wie das geht? Meine Farben verlaufen ineinander oder sowas. Dann kann man erklären, wie das getan wird, damit die nicht verlaufen. Aber ansonsten probieren die halt ganz viel aus. Die sind wirklich innovativer als wir Erwachsene.
Ja, absolut. Und du hast jetzt eben erzählt, neben dem Malen kann man auch über das Meditieren und über den Atem die Kinder unglaublich gut in dem Prozess unterstützen.
Die Atemübungen sind gerade dazu da, dass das Kind wieder ins Hier und ins Jetzt kommt und dass es aufmerksamer wird oder dass der Stress reduziert wird. Und durch Atemübungen zum Beispiel wird auch die Gehirnaktivität verbessert. Die wird optimiert.
Das heißt, also angenommen, ich habe jetzt einen Trauerfall in der Familie und das Kind zu Hause, was eben genauso wie ich selber auch trauere. Was könnte ich mit dem Kind ganz aktiv machen, zu Hause schon, bevor ich jetzt sage, ich habe eine Gruppe gefunden, wo es gerne hingehen möchte. Wie kann ich das Kind da unterstützen, vielleicht mit Atemübungen, mit Meditation oder vielleicht auch sogar, dass man selber sagt, das Kind kann schon von zu Hause auch mit dem Malen anfangen.
Wir haben ja schon viele Sachen gesagt, wie das Malen, das Meditieren und sowas alles. Und ich habe jetzt direkt mal eine Atemübung für dich.
Ja.
Wir können die mal zusammen machen. Vielleicht können die Leute, die deinen Podcast hören, das auch gleich mitmachen.
Ja.
Ich sage das so, wie ich das zu dem Kind sagen würde. Dass Mama mit oder der Papa mit dem Kind können das auch gemeinsam machen.
Okay, dann mache ich einfach mit.
Ja, mach mal mit, genau. Also das ist jetzt die Riesen-Regenbogen-Luftballon-Übung. Kannst du dir das vorstellen, ein Riesen-Regenbogen-Luftballon?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Gut. Setze dich auf einen Stuhl. Mach den Rücken gerade und stell dir einen riesengroßen Regenbogen-Luftballon vor. Du steckst den Regenbogen-Luftballon in den Mund und machst deine Hände auf deinen Bauch. Atme jetzt tief durch die Nase ein und dein Bauch wächst. Beim Ausatmen bläst du die Luft in den riesen Regenbogen-Luftballon hinein. Wieder einatmen. Und die Luft immer in den Luftballon pusten. Er wird immer größer. machst du circa 2 bis 5 Minuten, solange wie dein Kind das halt aushält. Wenn das Kind meint, dass der Luftballon groß genug ist, dass keine Luft mehr reinpasst, dann pustet das noch einmal rein und der Luftballon platzt und das Kind kann in die Hände klatschen, so. Genau, dann ist der Luftballon geplatzt. Und du kannst dir dann von deinem Kind zeigen lassen, wie groß der Luftballon war. Zum Beispiel so groß. Und das kannst du mal ganz einfach machen, diese riesen
Luftballon-Atemübung.
Ja. Die kannst du überall machen, ob das jetzt beim Spazierengehen ist, ob das jetzt im Auto ist, wenn du auf dem Parkplatz stehst oder beim Einkaufen zu Hause. Das ist ganz egal, weil du brauchst ja nichts. Du hast ja
alles bei dir. Und es hat den positiven Nebeneffekt, die Mama oder wer auch immer es dem Kind sagt, die kommt auch in einem auch runter und entspannt sich. Ne?
Ja. Du musst halt schön, schön langsam einatmen. Und immer darauf achten, dass der Bauch halt richtig groß wird dabei und beim Ausatmen die Luft so vorstellen, in den Luftballon zu pusten.
Ja, das ist aber echt, also, ne.
Und indem man langsam pustet, man muss ganz langsam pusten und Luft holen, dann wird das halt gleichzeitig runtergeholt, das Kind kommt runter. Ja. Beim schnellen Atmen, so, würde man noch aufgeregter werden, aber wenn man mit Absicht langsam atmet, die Luft einatmet und die langsam ausatmet, dann kommt der Körper runter.
Ja, ganz schön. Vielen, vielen Dank, dass du das hier mit uns teilst, weil ich glaube, das ist auch so eine gut vorstellbares Bild für Kinder, weil es ist immer das eine, wenn man sagt, ja, ne, konzentriere dich auf deinen Atem, dann kommst du wieder zurück hier in den Moment, aber es ist vielleicht auch gerade, wie wir auch am Anfang hatten, ja, der Opa ist jetzt im Himmel, das ist zu abstrakt, was ist damit gemeint, konzentriere dich auf deinen Atem und wo man so ein Bild dann entstehen lässt mit einfach so einem kinderfreundlichen Bild wie einem bunten Luftballon, hat das Kind für sich so einen Anker, an dem er sich entlanghangeln kann, ne? Und gleichzeitig wahrscheinlich entwickelt es auch so einen Spaß und so eine Neugier daran, wie groß kriegt es den Luftballon aufgeblasen.
Ich mache immer irgendwelche Bilder für die Kinder, dass die Kinder dann irgendwas haben. Sich daran erinnern können auch. Ja. Die können danach ein Bild malen von ihrem riesengroßen Luftballon.
Stimmt, ja genau, dann kann man das sofort dann wieder zu Papier bringen. Ja, super schön. Also ja, ganz, ganz toll. Vielen Dank, dass du das mit uns hier geteilt hast. Sehr schön. Bevor wir jetzt dazu kommen, wie vielleicht die Menschen, die sagen, hey, das klingt so nach so einem tollen Angebot, da möchte ich irgendwie mit Stella in Kontakt kommen und mich weiter informieren, mit dir in Kontakt kommen können, würde ich noch ganz gerne eine Frage zu deinem ganz persönlichen Verhältnis zum Tod stellen. Also du hast ja schon gesagt, dass du schon viele Trauererfahrungen in deinem Leben gemacht hast. So wie ich das jetzt verstanden habe, glaubst du auch daran und spürst auch, dass die Seele nach wie vor da ist und dass man eine Verbindung zur Seele aufbauen kann. Was haben deine Erfahrungen und deine Arbeit jetzt vielleicht auch mit diesem Thema? Inwiefern haben die dein Verhältnis zu deinem eigenen Tod beeinflusst oder wie stehst du deinem eigenen Tod gegenüber?
Im Laufe meines Lebens habe ich halt meine Erfahrungen integriert und bin zu anderen Ideen gekommen. Früher, als ich Kind war oder so, da habe ich mir überhaupt nichts vorgestellt mit Tod, was da ist, wo die Seele ist oder irgendwas. Das war für mich immer abstrakt. Mhm. Auch als junge Frau, da wo ich selber Kinder hatte, war ich mir da noch nicht so wirklich sicher darüber. Aber dadurch, dass ich so viele Menschen schon begleitet habe, miterlebt habe, wie sie gestorben sind, begleiten durfte, was auch schön war, hat sich bei mir auch durch die Bücher und weiter durch die Erfahrung herauskristallisiert, dass ich an ein Leben nach dem Tod glaube, dass die Seele nicht verloren ist, dass die Seele wiedergeboren wird.
Yeah.
Und deswegen habe ich auch keine Angst vor dem Tod. Mhm. Ich gehe offen damit um. Ich spreche mit meinen Kindern auch darüber. Ich hatte mir früher eigentlich mal gewünscht, ich möchte zum Beispiel im Friedwald beerdigt werden, aber bin jetzt gar nicht mehr so davon begeistert, weil es ist für mich ja eigentlich nachher egal, wo ich bin. Was wichtig ist, dass meine Kinder dann einen Platz haben, wo sie hingehen können oder wie auch immer, dass die das entscheiden können, wo sie das haben möchten. Ich kann zwar meine Wünsche vorher äußern, die und die Musik soll gespielt werden und das soll angefangen werden oder das soll passieren dabei oder eben nicht passieren dabei. Aber das Wo überlasse ich dann meinen Kindern und ich habe eigentlich auch keine Angst davor, weil ich habe schon so viele positive Sachen gehört von dem Weg ins Licht und so weiter, was da ist,
ja,
wo ich wirklich nicht mehr so ängstlich bin.
Ja, total schön. Du sagtest gerade, du sprichst mit deinen Kindern da offen drüber. Deine Kinder sind mittlerweile erwachsen, sagtest du, ne?
Ich habe zwei erwachsene Töchter. Die sind 28 und 30 Jahre alt und ein Enkelkind, mit dem spreche ich natürlich noch nicht über den Tod.
Ja, genau, das würde ich nämlich gerne nochmal fragen. So, wenn jetzt noch gar kein akuter Trauerfall da ist, würdest du empfehlen, ab einem gewissen Alter mit den Kindern über den Tod und vielleicht auch über den eigenen Tod, dass das irgendwann kommt, zu sprechen?
Auf jeden Fall, aber nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Wenn sich irgendwas ergibt gerade mal, und gerade jetzt während Corona-Zeit ergibt sich ja viel, wo der Tod irgendwo ein Thema ist.
Ja.
Da kann man dann ganz behutsam anfangen und auch immer die Kinder ansprechen, was denkst du denn darüber?
Ja.
Welche Ideen hast du denn?
Okay.
Was findest du denn gut? Und wenn sie was wissen möchten, dann fragen die dann auch schon, Mama, wie willst du das denn? Oder Papa, was stellst du dir denn vor? Und so, dann kommt man dann viel leichter ins Gespräch über ein Buch oder so. Geht es auch, wenn ich ein Buch lese.
Ja.
Mein Lieblingsbuch, Die besten Beerdigungen der Welt.
Das ist so. Ihr müsst mir mal angucken. Super, ja. Das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes rein.
Habe ich das hingestellt? Warte mal, ich stehe mal kurz auf.
Ja.
Guck mal hier, das ist Die besten Beerdigungen der Welt.
Ja.
Wenn du magst, das habe ich auch schon mal vorgelesen. Das müsste vielleicht in meinem Instagram-Account auch noch irgendwo als Datei sein.
Okay, ja, spannend. Und da werden verschiedene Beerdigungsrituale vorgestellt oder worum geht es
da? Das sind Geschwister und ein kleiner Freund und die beerdigen alle möglichen Tiere.
Okay.
Das ist praktisch, machen sie wie so ein kleines Business daraus, Tiere zu beerdigen.
Okay, aber das stimmt.
Spielerisch Kinder da rangehen.
Ja, das stimmt, aber auch da denke ich gerade, viele haben ja Haustiere und darüber kommen die Kinder ja früher oder später auch mit dem Tod in Kontakt. Ne? Das ist vielleicht auch dann nochmal ein guter Anknüpfungspunkt, um überhaupt mal über das Thema zu sprechen.
Oh ja, wir hatten auch immer Haustiere und haben dann den ganzen Garten voll Gräber nachher gehabt.
Ja, genau. Ja. Wir haben auch so einige Hunde bei uns im Garten begraben und alles. Ja, Kaninchen.
Eichhörnchen,
ja.
Mäuse.
Ja,
total. Gebracht, die sie unterwegs gefunden haben, tote Vöglein und sowas.
Alles beerdigt. Ja, das ist ja schön.
Kennst du das? Hier schon die schwere Tasche.
Nee, das hattest du jetzt gerade eben gesagt, aber kenne ich nicht, nee.
Das ist von Sarah Sergey.
Ja.
Das ist das kleine Mädchen Enid. Die hat ihren Großvater verloren und die lässt ihre Gefühle nicht raus. Die hat ihre Gefühle alle in der riesengroßen Tasche drin und die sind so schwer.
Ja.
Wie geht er mit dieser großen Tasche durchs Leben und trifft dann immer verschiedene Menschen und wo sie dann immer über ihren Opa erzählt, das habe ich mit dem Opa gemacht und das habe ich mit dem Opa gemacht. Und jedes Mal, wenn sie was darüber erzählt, wird ihre schwere Tasche ein bisschen leichter. Ja. Sie hat die Tasche zum Schutz immer noch, aber sie ist halt ganz, ganz leicht geworden und behindert sie nicht mehr im Leben. So.
Super schönes Bild. Kann man im Endeffekt ja auch für andere Situationen anwenden. Es muss ja nicht immer nur in Bezug auf Tod, ne? Also es gibt ja viele Kinder, die nicht über ihre Gefühle reden und das alles bei sich behalten. Und das ist ja ein super schönes Bild.
Trauer ist ja nicht nur bei Tod, das kann ja auch beim Verlassen sein, wenn Eltern sich trennen.
Ja, total.
Wenn Kinder umziehen in eine andere Stadt und ihre Freunde verlieren, das ist auch eine große Trauer manchmal für Kinder.
Genau. Genau. Also das ist mir auch immer ganz wichtig. Eine Trauer ist, wir verbinden oft mit dem Begriff Trauer immer direkt den Tod, aber es gibt so viele Trauerprozesse im Leben, die gar nichts mit dem Tod zu tun haben. Ne? Und das ist super wertvoll, wenn man da einfach auch über Bücher Möglichkeiten findet, dass die Kinder da irgendwo ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können. Ja, total schön. Ja, Stella, erzähl doch mal, wie können die Leute mit dir in Kontakt treten? Was können sie von dir finden? Wie können sie vielleicht ihre Kinder in der Trauer durch deine Arbeit unterstützen?
Also ich bin erstmal bei Instagram und bei Facebook unter Kinder trauern bunter.
Packen wir rein in die Shownotes.
Genau, schicke ich dir dann.
Ja.
Und wenn die Eltern mir eine E-Mail schreiben möchten, unter
www ist die Seite.
Ja. info@kinder-trauern-bunter.de.
Okay, super. Das schreiben wir alles mit rein. Genau, schreiben wir alles mit rein. Da gibt es auch eine Webseite, ne? Und du hast dieses wunderschöne Buch, was ich auch einmal lesen durfte, rausgebracht, wo ganz, ganz wundervoll erklärt ist, wie Kinder trauern, wie das Ganze auch aus bindungstheoretischer Sicht erklärbar ist. Du hast über die Farben gesprochen und ganz viele wertvolle Interviews da reingepackt. Und das ist auch von mir persönlich dann meine absolute Herzensempfehlung. Also das können wir ja auch mit reinnehmen, ne? Den Link zu dem Buch,
ja,
zu der Webseite,
genau,
wo du das bestellen kannst. Und vielleicht magst du noch mal erzählen, du bist gerade, oder möchtest du schon was zu deinem neuen Projekt sagen?
Mein neuestes Projekt ist jetzt mein Arbeitsbuch, passend zum Buch. Und ich bin selber ganz aufgeregt, was das für tolle, tolle Sachen alles drin sein werden in dem Arbeitsbuch. Ich werde das nochmal einen Post bei Instagram machen, da können alle genau sehen, was da drin ist. Ich verrate nur, das sind ganz viele Sachen, wo die Eltern direkt im Buch arbeiten können und die Kinder und die Eltern mit den Kindern, wo sie viele Erinnerungssachen schaffen können.
Ja.
Direkt alles Sachen zum Tun, zum Machen. Das wird eine 90-Tages-Challenge geben für die Eltern, wo sie ihre Gefühle aufschreiben, erarbeiten können auch.
Das wow, klasse.
Mit ganz, ganz tollen Bildern in Regenbogenfarben illustriert denn das Buch.
Das heißt, das Buch, das unterstützt dann sowohl die Kinder als auch die Eltern in ihrem Trauerprozess.
Beide, für Eltern alleine,
okay.
Die Eltern,
ja,
und Kinder und für die Kinder. Das ist so aufgeteilt in drei verschiedene Sachen.
Ja.
Am Anfang, das war mir noch ganz wichtig, habe ich die ganzen Maltechniken drin, die ich anrege zu verwenden. Es gibt natürlich 10.000 Techniken, die könnte ich alle reintun, aber die für meine Projekte wichtig und möglich sind, habe ich damit reingetan. Und ganz viele Vorlagen, die werden hinten drin sein für Sterne, für Regenbögen, Bastelanleitungen, Kopiervorlagen, teilweise die Kaufempfehlungen, was man für Farben benutzen kann.
Ja,
perfekt. Und so weiter und so fort. Also das wird umfangreich sein, dieses Buch. Und die gibt es halt auch dann auf meiner Webseite mitzukaufen.
Ja, und weißt du schon, wann es rauskommt?
So schnell wie möglich.
Okay. Also in diesem Jahr irgendwann aber.
Ja, ja. Auf
jeden Fall. Ja. Ja.
Ja. Mal, 8 Wochen wird es noch dauern.
Okay. Ja, cool. Super. Das klingt richtig
gut. Wir packen
alles rein in die Shownotes und da kann dann jeder sich nochmal umgucken und wie gesagt, gerne dir auch nochmal eine Nachricht schreiben, wenn da Fragen da sind. Ich denke, da hat auch jeder ja seine individuellen Themen, wenn er gerade in so einer Situation drin ist. Und das ist natürlich unglaublich wertvoll, jemanden zu haben, der einen gerade in diesem Bereich weiterhelfen kann. Stimmt, du hast noch was in der Hand.
Jawohl, die Regenbogenpuscheln. Ich wollte euch ja noch zeigen, wie man so eine Quaste oder Puschel machen kann. Und da du das ja als Podcast machst, muss ich das ja so beschreiben, dass man das, hören kann. Also, ich habe jetzt ein Stückchen Pappe. Das ist ungefähr 14 mal 7 Zentimeter. Das knicke ich einmal in der Hälfte. So. Ich nehme Wolle, mache zwei Fäden, die ungefähr 10, 15 Zentimeter lang sind. Die schneide ich ab. So, die lege ich dann zur Seite, die brauche ich später. Einen mache ich hier oben, außen, um die Pappe, da wo die Knickfalte ist, da lege ich das drüber. Und die Enden stecke ich innen drin rein, dass es beim Zusammenklappen praktisch nicht zu sehen ist, die zwei Fäden.
So.
Das wird nachher mein Band, an dem ich die zusammenbinde, die Quaste, den Puschel. Jetzt habe ich natürlich eine Regenbogenfarbe. Ich habe hier eine schöne blaue, türkisblaue Farbe genommen. Die lege ich jetzt um die Pappe rundherum. Oben, wo der Knick ist, ist das Band und um das Teil wirklich das rundherum. Ich muss natürlich ganz viel wickeln.
Genau, alle, die es jetzt nicht sehen, also Stella wickelt
einen
riesigen Faden da drumherum.
Bisschen schneller, damit es nicht so lange dauert. Je mehr ich wickle, desto dicker wird die Quaste nachher. Und wenn ich dicke Wolle habe, brauche ich nicht so viel wickeln. Wenn ich dünne Wolle habe, muss ich halt mehr wickeln. Man kann auch Glitzerfarben, Glitzerwolle mit dazwischen machen, wenn man das möchte. Man kann es auch zweifarbig machen.
Ja.
Aber ich mache es ja mit den Regenbogenfarben und möchte deswegen einfarbig machen. So, reicht mir jetzt. Ich schneide es jetzt unten einfach ab. Zack. So, jetzt nehme ich den Faden, den ich innen drin reingesteckt habe, einfach raus. Den ziehe ich jetzt hier raus. An der einen Seite und an der anderen Seite. So, der liegt jetzt oben. Und oben muss ich das jetzt auch zuknoten, damit die Fäden nicht rausrutschen. Und ich die richtig fest zu, mit zwei Knoten, damit es auch wirklich hält. Muss ich jetzt mal hinlegen, sonst rutscht mir das nämlich aus der Hand. So, Doppelknoten. So, jetzt habe ich das fest. Jetzt schneide ich unten einfach auf.
Ah, okay. Also
mit der Schere in die Mitte zwischen den zwei Pappteilen und einfach aufschneiden. Natürlich ist es gut, wenn man eine scharfe Schere hat. Ich habe jetzt hier bloß eine Papierschere, aber ist egal, es geht trotzdem. So. So, und jetzt sind die ja noch getrennt. Guck mal, jetzt habe ich zwei getrennte Knoten. Mach ich jetzt zusammen. So. Ich sage jetzt einfach oben, trenne ich wie so einen Kopf ab. Ja? Hier oben, das ist der
Kopf.
Und unten ist der Körper. Ich lege das jetzt auf meinen zweiten Faden, den ich ja vorhin abgeschnitten habe. Lege ich das einfach hin. Lege ich drauf. Oben der Kopf. Der ist ein bisschen kleiner, ungefähr so, ein bisschen Daumen wie Daumendick, so ungefähr. Den knote ich jetzt auch richtig kräftig zu. Auch mit zwei Knoten, damit es nicht aufgeht wieder. So, jetzt mache ich den Faden, der oben ist, mache ich zusammen. Der braucht auch noch einen Knoten, damit er zusammen ist, damit ich es aufhängen kann. So, schneide ich oben die zwei verschiedenen ab, damit er ordentlich ist. Und unten, was jetzt zu viel ist, schneide ich es auch ab, damit es auch eine Länge hat. Und schon habe ich meine Puzzle fertig.
Cool.
Ganz easy peasy, ohne irgendwas zu kaufen außer der Wolle.
Ja, super schön. Danke dir.
Wahrscheinlich die Regenbogenfarben.
In verschiedenen Farben dann, genau. Ja, ach schön. Ich habe gerade überlegt, ich gucke auf jeden Fall, wir hatten eben ja schon darüber gesprochen, dass wir das Video auch nochmal hochladen. Ich werde das Video entweder auf meinem Blog nochmal veröffentlichen oder auf meinem YouTube-Kanal. Also für alle, die das jetzt gerade nur übers Hören nicht mitverfolgen konnten, da könnt ihr euch das dann nochmal angucken und habt dann nochmal so eine Anleitung, wie ihr das dann wirklich mit eurem Kind umsetzen könnt. Total schön. Ja, super. Stella, magst du noch irgendwas sagen? Ist noch irgendwas, liegt dir noch was auf dem Herzen, was du gerne teilen möchtest?
Was möchte ich gerne teilen? Jawohl, ich wünsche allen Eltern und allen Kindern ganz viel Kraft bei der schwierigen Bewältigung der Trauer, denn Trauer ist nicht einfach und die ist auch nicht einfach weg.
Ja.
Auch nach 5 Jahren nicht einfach weg. Die Trauer ist immer da. Das tut nachher irgendwann nicht mehr so dolle weh.
Ja.
Wir lernen damit zu leben. Der Mensch, der ist ja auch nicht wieder da. Der ist ja, wir vermissen den ja immer im Leben.
Ja, absolut.
Selbst mein Kind, was ich vor 30 Jahren verloren habe, das ist immer noch präsent, das ist immer noch da. Ich denke nicht jeden Tag dran, aber ich weiß, dass ich es verloren habe.
Ja.
So ist das. Aber man kann das ins Leben integrieren und kann sich auch irgendwann zugestehen, wieder glücklicher zu sein und fröhlicher. Und dabei helfen ganz doll die Farben und die Kreativität und die Gemeinschaft. Nicht, dass man alleine bleibt, sondern dass man Gleichgesinnte sucht, mit denen man was tun kann.
Ja.
Oft sind auch die Freunde, die dessen dann schon überdrüssig sind. Mhm. Die erzählt schon wieder von ihrem verlorenen Kind oder irgendwas.
Ja.
Das ist nicht so gut.
Ja.
Menschen suchen, mit denen man darüber erzählen kann, die Gleiches erlebt haben.
Ja, genau, das ist so wichtig.
Dass die Eltern halt nicht aufgeben.
Ja, super. Vielen, vielen Dank. Stella, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Vielen Dank, dass du all das mit uns geteilt hast, für die Übungen, für die schönen kreativen Ideen. und dein ganz, ganz tolles Buch, was ich auf jeden Fall von Herzen empfehlen kann. Und ich packe alles, wie gesagt, in die Shownotes rein. Da kann man alle Informationen über dich finden und mit dir in den Kontakt treten. Und ich hoffe, dass es hier vielen Leuten geholfen hat, die eben Kinder zu Hause haben und vielleicht nicht wissen, wie sollen sie mit dem Thema Tod, mit der Trauer umgehen und da einfach nochmal so einen ganz neuen Horizont jetzt bekommen haben, wie man das Kind da wunderbar in den Trauerprozess integrieren und unterstützen kann. Danke dir.
Ich danke dir, liebe Vanessa, aber jetzt darf ich dich doch mal fragen, was machst du eigentlich? Wie bist du mit dem Thema verbunden? Ich werde das Video ja sicherlich bei mir auch in meine Kanäle
reinstellen.
Ja. Meine Hörer möchten ja sicherlich auch wissen.
Auch wissen.
Bist du denn?
Okay, achso, dann erzähle ich dir auch nochmal ganz schnell. Genau, also ich bin vor 5,5 Jahren jetzt mittlerweile sehr intensiv mit dem Thema Tod und Trauer in Kontakt gekommen. Da ist mittlerweile eigentlich sind 6 Jahre. Mein Papa ist sozusagen 2-mal gestorben. Genau, mein Vater ist Anfang 2015 ist das Herz stehen geblieben und er ist 30 Minuten lang wiederbelebt worden. Und das war das erste Mal, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, jetzt einen Elternteil zu verlieren. Und er hat diese Wiederbelebung überlebt und ist dann durch ein ganz, ganz hartes Jahr gegangen mit ganz vielen Auf und Abs. Wenn man so eine lange Wiederbelebung hinter sich hat, das verzeiht der Körper einem nicht ganz so einfach. Da ist eine lange Zeit auf der Intensivstation gefolgt, eine lange Zeit in der Reha-Einrichtung. Insgesamt war er 10 Monate in verschiedenen Häusern in Behandlung und ist dann tatsächlich auch nochmal nach Hause entlassen worden, allerdings als Pflegefall und dann aber 6 Wochen später wieder ins Krankenhaus gekommen und final verstorben. Und ich habe einfach in dieser Zeit gemerkt, wie schwierig es ist, der Trauer Raum zu geben. Also schon in der Zeit, als er noch gar nicht verstorben war, überhaupt mit so einem Fall umzugehen, mit einem geliebten Menschen auf der Intensivstation über so eine lange Zeit, dass es da ganz wenig Unterstützungsmöglichkeiten gibt, ganz wenige Leute, mit denen man wirklich offen darüber reden kann. Und dann, als er dann verstorben war, einfach für mich einen Weg zu finden, mit diesem Verlust umzugehen. Ich bin dann erstmal komplett ins Funktionieren gegangen, habe mich total in die Arbeit und in den Sport gestürzt und die Gefühle überhaupt nicht zugelassen, was sich dann nach einigen Monaten natürlich bemerkbar gemacht hat, weil nur weil wir uns ablenken, heißt das nicht, dass diese Gefühle der Trauer weggehen, sondern sie bleiben da und werden immer größer und brodeln immer höher und höher, bis sie quasi, sie klopfen immer mehr an, bis man ihnen Gehör verschafft. Und ja, ich habe mich dann so auf so meinen eigenen Weg gemacht, der Heilung. Ich habe eine Therapie gemacht, ganz viel darüber gesprochen. Ich habe angefangen, über die Trauer zur Meditation zu finden, zur Achtsamkeitspraxis zu finden und habe da für mich ganz schöne Möglichkeiten gefunden, zum einen mit den Gefühlen, die alle in mir hochgekommen sind, zu arbeiten, die Gefühle anzusehen, ihnen Raum zu geben, die Trauer wirklich fließen zu lassen und damit auch wieder abfließen zu lassen und mich mehr und mehr wieder so ein bisschen geordnet zu fühlen und mehr spüren zu können. Und zum anderen über die Meditation aber auch den Weg wieder zu meinem Papa gefunden und da wieder eine Verbindung zu meinem Vater aufbauen können, die ich bis heute habe und eine Verbindung, die mir manchmal sogar stärker vorkommt als zu seinen Lebzeiten. Und das ist einfach so ein wertvolles Geschenk, was ich in dieser Erfahrung gefunden habe. Und da ist mit der Zeit dieser Herzenswunsch entstanden, auch andere Trauernde zu unterstützen, andere Trauernde durch diese Phase zu unterstützen, das Thema Tod und Trauer aus dieser Tabuzone rauszuholen und wirklich offen darüber zu sprechen und einfach Wege aufzuzeigen, wie man mit der Trauer umgehen kann, wie man die Trauer ins Leben integrieren kann, um dann auch wieder Schritt für Schritt zurück in mehr Lebendigkeit, mehr Kraft und Lebensfreude zu finden und wie man auch die Meditation und die Achtsamkeit dafür nutzen kann. Genau, das ist das, was ich mache und ich habe dazu einen Blog ins Leben gerufen. Ich habe ein Trauerjournal entwickelt, was die Menschen 6 Monate lang durch die Trauer unterstützt, eben durchs Schreiben, weil mir das Schreiben auch sehr gut geholfen hat und habe jetzt seit Dezember 2020 den Podcast Zurück in deine Kraft und ja, teile da meine Wege durch die Trauer und interviewe eben auch ganz interessante Menschen wie dich, die entweder eigene Trauererfahrungen gemacht haben oder die eben tolle Angebote im Bereich der Trauerarbeit haben, um das Thema präsenter zu machen und mehr darüber zu reden. Genau, und das ist das, was ich mache. Ja.
Dankeschön, Vanessa.
Sehr gerne. Stella, dann ja, lieben, lieben Dank für deine Zeit und für alles, was du tust mit deiner Arbeit. Das ist unglaublich wertvoll. Und ja, ich würde jetzt sagen, wenn jemand Fragen an Stella hat, dann meldet euch gerne bei ihr, schaut euch auf ihrem Instagram-Profil um, schaut euch auf der Webseite um, bestellt euch das Buch. Also tretet da einfach mit Stella in Kontakt. Da ist ganz viel wertvoller Input für euch dabei. Und ich hoffe, dass euch das Interview inspiriert hat und genauso gefallen hat wie mir. Und ich freue mich darauf, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet und wieder mit dabei seid. Stella, alles Liebe.
Tschüss.
Bis dann. Tschüss.